Morgen. Seid ihr schon gut dabei? Du bist gut. Ich hoffe, dass die Predigt jetzt da keine Unterbrechung in dem Sinn ist, dass man sagt, ja, jetzt die Predigt und dann kann man nachher nach der Predigt endlich dann wieder weiter singen und so Power geben. Ich hoffe, dass die Predigt dazu dient, dass noch ein bisschen inhaltlicher Input reinkommt, dass wir wissen, wieso wir singen, dass Gott gut ist, dass ich euch ein paar Argumente dazu liefern kann. Ich habe heute den dritten Teil der Predigtreihe zum Vaterunser. Für diejenigen, die den Vaterunser-Gebetsweg, der ja davon startet, schon gegangen sind, das ist die zweite Station, die mit den bunten Pfeilen dort. Und es geht um dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und ich habe in der Vorbereitung, ihr seht hier unten Bücher, theologische Bücher über das Vaterunser-Gebet. Also nicht nur modernes Zeug, sondern ihr seht vom Cover auch sowas. Und das Risikospiel. Und da habe ich mit der Alex, mit meiner Frau, die sagte zu mir, bist du sicher, dass jemand noch Risiko kennt? Also ich meine Risiko. Wer kennt Risiko? Okay. Also ich habe das, okay, dann spielt ihr das auch bis in die Nacht hinein und so, ihr kennt es. Also da wird was für euch dabei sein bei der Predigt. Ich habe Risiko auf dem Zivildienstlehrgang gespielt. 3 Wochen war ich in der Nähe von Bremen damals im Lehrgang Kriegsdienstverweigerer und wir hatten auch noch diese Version, wo es nicht hieß, befreie andere Kontinente, sondern da ging es noch um Erobern, das war noch ein bisschen martialischer. Und unsere Anleiter waren völlig außer sich, dass wir, die Kriegsdienstverweigerer, dieses Strategiespiel, dieses Kriegsspiel spielen. Aber ihr kennt es, okay, das wird auch Teil der Predigt sein. Ich habe in der Vorbereitung gedacht, ich hätte es gern so eine öffnende Geschichte, sowas zum Warmwerden vor der Predigt. Und ich hatte die nicht, bis ich am Freitag telefoniert habe, also vorgestern. Und ich hatte einen Geschäftspartner am Telefon und der sagte zu mir, also überhaupt nichts mit Liebe zu tun, sagte zu mir, hey, ich war da auf der Website von der Kirche Lindenwiese und was sehe ich da? Wer predigt da am Sonntag? Wieso predigst du? Du bist doch gar kein Theologe. Und er sagt, ja, ich bin kein Theologe. In unserer Gemeindebewegung ist es uns wichtig, dass neben den Studierten und sogar promovierten Theologen auch Laien predigen. Laienprediger hört sich so nach ganz alt an, aber quasi theologisch nicht Vorgebildete. Und so einer bin ich. Also ich bin ein oder zweimal im Jahr, da habe ich hier die Möglichkeit zu predigen und das mache ich auch gern. Und dann sagt er noch weiter, du, ich habe da mal geschaut, da hat es so Clips, so kann man ja sehen, die Predigten, die gehen ja 30 oder 40 Minuten. Und sagte zu mir, wer hört dir eigentlich 30 oder 40 Minuten zu? Ja, und dann sage ich zu ihm, es gibt Kaffee und Brezeln davor. Und danach, also ich habe keine Ahnung, Thomas, ob du zuguckst über Livestream. Schöne Grüße und auch schöne Grüße an alle anderen. Und der Hinweis, ich sag was zu Hagenräter und das kommt ganz, ganz am Schluss, so Minute 25 ungefähr. Okay, also Einstieg. Diese Geschichte, dieses Telefonat war für mich von daher auch schön, weil ich dachte, unsere ganzen Aktivitäten mit Multimedia machen Sinn. Es wird gesehen. Leute gehen auf die Website, Leute schauen Livestream, Leute hören sich Predigten oder sehen sich Predigten im Nachhinein an. Das ist gut. Das ist eine gute Verbreitung. Ein bisschen komisch, wenn man hier vorne steht und denkt, man hat nicht nur die 200 Leute hier, sondern vielleicht nochmal, weiß ich nicht, 100, 150, die jetzt auch noch live zugucken. Ein bisschen komisch, weil man von denen ja nur die Kamera sieht und kein direktes Feedback kriegt, aber ist okay. Also, wir steigen ein. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ein Teil vom Vaterunser, und Vaterunser kennt man ja, Dan hat ja auch schon eingeführt, die ersten zwei Predigten dazu, und man neigt ja bei so Gebeten, die man so häufig betet, dass die irgendwo in so eine Tradition reinkommen und man die runterleiert. möchte ich euch nicht unterstellen, aber ich möchte es heute Morgen gern mal so machen, dass wir uns diese Passage herholen, indem wir die gemeinsam beten. Und zwar, schön, das kann man ja so schön dirigieren, in drei Blöcken. Block 1, Block 2, Block 3. Und ich möchte gern, das ist schön, dass man hier sagen kann, was man will. Ich möchte gern, dass der Block 1 die Betonung, ihr seht es da links, auf dein hat. Also wenn wir es gemeinsam beten, heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und die anderen beiden Blöcke hören zu. Auch das im Gebet nicht nur reden, sondern auch zuhören. Und wenn wir mit Block 1 fertig sind, machen wir Block 2. Dein Reich komme, dein Wille geschehe und dann Block 3 entsprechend, so wie es da ist. So, und das mache ich jetzt mit euch. Block 1 betet mit mir. Ich bin der Einzige, der dreimal mitbeten darf. Alle anderen in ihrem Block und die jeweiligen anderen Blöcke hören zu. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Danke. Ihr? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Danke. Und dir? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Danke. Habt ihr es noch im Ohr hier? Block 1, dein Reich, dein Wille. Dan hat in den ersten, Dan Plessing hat ja die ersten beiden Predigten zum Vater Unser zu der Reihe gemacht und er hat da schon über geheiligt werde dein Name gesprochen und hat uns, ich habe das während der Predigt einfach von dort aus fotografiert, er kennt es nicht so ganz, hinter seinem Kopf steht Vater und ich. Und er hat da mit seiner neuen Technik, die ich hier nicht habe, hat er eingekringelt, dass unsere Gebete normalerweise so laufen, dass wir kurz den Adressat ansprechen, also den Vater, sagen, hallo, Vater, ich habe da was. Und dann kommen wir zu uns, das ist der Kringel da unten hinter seinem Kopf, und dann geht es um uns, um unsere Bedürfnisse, unsere Sorgen, unsere Wünsche, unsere Freude und so weiter. Aber wir bewegen uns, so ist ein typisches Gebet bei uns. Und beim Vater Unser ist es komplett umgedreht. Das ist dann die rechte Seite. Da wird der Vater angesprochen. Und dann geht es in dem Ganzen, wir werden ja 8 Predigen dazu haben. Wir sind jetzt immer noch in dem Teil. Also wir kommen dann am Schluss auch noch vor beim täglichen Brot und so weiter. Aber jetzt sind wir noch im vorderen Teil, wo es um den Vater geht. Sondern wir drehen uns da. Genau. Und ich denke, das ist ganz schön schwer, diese Umstellung, gerade in unserer heutigen Zeit, in unserer individualistisch geprägten Zeit. Und auch wenn sich die Welt rasant entwickelt und sich Globalisierung ausweitet, meine ich, dass es immer noch eine kulturelle Prägung gibt. Also es macht tatsächlich einen Unterschied, ob du in Westeuropa, in Zentralafrika oder in Südostasien geboren und aufgewachsen bist. Es gibt sogar Menschen, die meinen, es gäbe einen Unterschied, ob du in Baden oder in Württemberg geboren und aufgewachsen bist. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber dennoch, auch wenn die Unterschiede durch Globalisierung geringer werden, hat unsere kulturelle Prägung doch noch eine Auswirkung. Und ich nehme euch da mal in eine Arbeit eines chinesischen Künstlers und Designers. Und ich sehe hier gerade auch Leute, wo ich sage, kommt ihr aus China? Ja? Ja? Okay. Vielleicht kannst du ja damit was anfangen. Der heißt Yang Lui und kennt beide Kulturen, also ein chinesischer Künstler und Designer. Der hat die ersten 14 Jahre seines Lebens in China gelebt und dann in Deutschland. Er hat also beide Kulturen kennengelernt. Und er hat Folgendes gemacht. Er hat versucht, diese Kulturen mit Symbolen, also bestimmte, es geht um die Attitudes of Life, also um die Lebenseinstellung, Haltung zum Leben. Und er hat die bestimmte Begriffspaare gesucht und gefunden. Wir sind die Blauen. Ich sage euch was dazu, zu diesen Symbolen. Links oben geht es um Einstellung zu Pünktlichkeit. Das ist in Deutschland, wir sind die Blauen, also wir sind nicht politisch die Blauen, hier sind wir mal die Blauen. ausgemacht und ist da zu dem Zeitpunkt. In China offensichtlich gibt es so ein Zeitfenster, also man darf etwas zu früh kommen und es ist auch völlig okay, wenn man noch länger zu spät kommt. Links unten, das heißt Problem-Solving Approach, also die Frage, wie man mit Problemen umgeht. Auch da ist es natürlich individuell nochmal vom Persönlichkeitstyp verschieden, aber die kulturelle Prägung im Westen, in Deutschland ist, wir laufen, wir sehen das Problem und wir gehen aufs Problem zu und versuchen es zu lösen oder durchzugehen und weiter geht's. China macht man so eine Rumschlängeln. Wobei, ich denke, manchmal bin ich auch ein bisschen chinesisch geprägt. Rechts oben, neues Level inside a restaurant, also die Lautstärke innerhalb eines Restaurants. Ihr seht links, das ist Deutschland, wenn man im Restaurant ist, also kommt natürlich auch darauf an, ob ihr im Hofbräuhaus seid, da passt es nicht ganz so, aber ein normales Restaurant, sehr ruhig, sehr, und in China, ich kenne es von Vietnam, so viel Action, viel Gespräch, viel. Und rechts unten ist das Verhalten auf einer Party. Die Deutschen, also die Punkte sind quasi Menschen, die Deutschen sind eher so in kleinen Grüppchen, da redet man mit einem, mit zweien, so. China ist es der Ring, das ist die ganze Gemeinschaft. Es gibt so eine Idee davon, dass Kulturen unterschiedlich sind. Und in dieser Arbeit, die dieser King Yui, wie heißt er? Ja, jedenfalls er, ich dachte immer, das ist Mittagstisch M6, aber es ist nicht, es ist tatsächlich sein Name. Da gibt es zwei Begriffspaare, die ich für uns nochmal interessant finde. Size of the individual ego, also die Größe des eigenen Egos. Blau, Deutschland, Rot, China. Also in Deutschland und sicherlich auch in der Schweiz, ja. Großes Ego. Ich bin wichtig. Ich bin stark. China, klein. Und rechts davon, der Lebensstil, independent oder dependent, also die Frage, unabhängig oder bin ich abhängig oder verbunden miteinander, ist in Deutschland eher die Ausprägung, sich selbst zu sehen und in China eher eine Gemeinschaft. Das hat natürlich alles historische Gründe. Wir, die meisten hier, sind blau sozialisiert und wir haben deswegen mit dem Dein, das behaupte ich mal ganz, ganz steil, dass wir in Deutschland und in der Schweiz mit dem Dein ganz schön was zu lernen haben, dass wir da ganz schön zu kauen haben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da behaupte ich steil, dass wir hier im Westen eine gehörige Portion zu lernen haben. Wir sind dieser kulturellen Prägung nicht ausgeliefert. Es geht darum, die zu erkennen, Veränderung zu wollen und Veränderung einzuüben. Und daher ist so die Frage für mich bei dem Dein, will ich erkennen, dass mein Ego sehr wahrscheinlich überdurchschnittlich groß ist, nämlich als Hypothek meiner Kultur, meiner Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin und lebe. Also will ich das erkennen? Will ich eine Veränderung? Und was kann eine Übung dazu sein? Wo kann ich einüben, mein Ego hinten anzustellen auf eine gute Art und Weise, nicht unterwürfig, sondern in einem Gleichgewicht? Und wenn du dich entscheidest, das erkennen zu wollen, das verändern zu wollen und eine Übung daraus zu machen, dann ist Jesus uns da ein super Vorbild, weil selbst Jesus, und der sicherlich nicht westlich sozialisiert war, war an einem Punkt damals am Kreuz, wo er gesagt hat, Vater, dieser Kelch, wenn es möglich ist, soll dieser Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dein Reich, jetzt komme ich zu dem mittleren Block. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich lese euch da ein Zitat von Walter Lütti vor. Es ist zunächst durchaus verwunderlich, dass wir darum beten sollen, dass Gottes Reich komme. Gibt es denn auf der Erde, geschweige denn im Himmel, auch nur einen Fleck um Fingernagelbreite groß, da Gott nicht schon wäre, wo Gott erst noch hinkommen müsste? Und dann führt er aus den Psalmen, diese Stelle, nehme ich Flügel der Morgenröte und wer fliehen will vor Gott und überall, wo er hinkommt, ist Gott schon da, so ähnlich wie bei Hase und Igel. Also es geht nicht darum, er führt dann weiter aus, Gottes Allgegenwärtigkeit ist nicht so zu verstehen, als müsste Gott überall sein, als könnte er nicht anders, als in jedem Stein, in jedem Grashalm und in jedem Regentropfen zu sein, als wäre er sozusagen der Gefangene in seiner eigenen Allgegenwart. Nein, Gott ist der Herr. Gott kann anders, Gott muss nicht. Gott hat sich seine Bewegungsfreiheit bewahrt. Gott kann sich nähern und entfernen. Und wenn Gott kommen und gehen will, wer hindert ihn daran? Reich, was ist sein Reich? Kommen wir zum Risikospiel. Die Wortbedeutung ist zunächst mal nicht in dem Sinn territorial gemeint, so wie wir es bei Risiko haben, dass wir sagen, wenn wir nur Australien haben, ist gut zu verteidigen, dann können wir uns über Siam dann so langsam eine Strategie ausbauen und dann wollen wir Land für Land dann erobern und machen dann Asien platt und irgendwann nehmen wir Afrika mit und wir erweitern unser Reich. So ist das Reich Gottes nicht gemeint. Es geht nicht darum, dass wir Claims abstecken und dass wir sagen, boah, und die gehören jetzt auch zu uns, zack, und unser Club wird größer und unsere Gemeinschaft und unsere Gemeindebewegung wird größer. Das ist es nicht. Aber was ist es dann? Das griechische und hebräische Wort, das wir meist mit Reich übersetzen, meint nicht nur die räumliche Ausdehnung eines Herrschaftsgebiets, es beschreibt auch den Vorgang und die Dynamik des Herrschens selbst. Das ist aus Walter Kleiber, mit Gott reden. Es beschreibt auch den Vorgang und die Dynamik des Herrschens selbst. Und in der Bibel, im Römerbrief, Kapitel 14, lesen wir dazu, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Auch da hatten sie davor eine Diskussion, was darf man essen, trinken, da ging es um Abgrenzung. Das darf man, das darf man nicht. Darum geht es nicht, sondern es geht um Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann geht es nicht darum, Gott zu überreden, ihn zu motivieren oder gar anzufeuern, etwas zu tun. Ja, du packst es und jetzt gehen wir ins nächste Land. Der Spieß dreht sich rum und wir sind gefragt. Matthäus Evangelium in Kapitel 6 steht, trachtet oder sucht, aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Die Frage hier ist, dort wo ich bin, dort wo ich lebe, die Bibel spricht da ganz pragmatisch vom Nächsten, also vom direkten sozialen Umfeld. Das ist die Frage der Bibel an mich. Dort, wo ich bin, dort, wo ich lebe, breitet sich hier Gottes Reich aus. Nicht territorial gedacht. Also nicht in dem, dass wir sagen, oh, jetzt habe ich einen Kumpel mehr, der hier sonntags mit auf die Lindenwiese geht. Nicht so gedacht, sondern in dem Wesen, in dem Erleben dieses Reiches. Also gibt es hier mehr Gerechtigkeit, gibt es hier mehr Friede, mehr Freude. Dein Wille geschehe. Prinzip oder Wille, das ging mir gleich so durch den Kopf. Was ist ein Unterschied? Was ist das? Gott hat offensichtlich einen Willen und kein Prinzip. Und die Welt ist voller Prinzipien. Also ich habe mal gegoogelt nach Prinzipien. Es gibt das 10-Sekunden-Prinzip. Dachte ich, das Pesto-Prinzip. Dachte ich, oh, lecker, Pesto. Habe dann auch weitergelesen, ah, ist eine Marketingstrategie. Okay. Das Eisenhower-Prinzip, das kenne ich, das wirklich gut. Das ist gut. Das Blackbox-Prinzip, so denke ich, ist das Leben manchmal. Es gibt kurioserweise auch ein Sesamstraßen-Prinzip. Es gibt das Lustprinzip, auch sehr amüsant fand ich das Gorilla-Prinzip. Unten steht Führungsstärke durch soziale Kompetenz, das Gorilla-Prinzip. Und letztlich gibt es das Prinzip Hoffnung. Die Welt ist voller Prinzipien. Und die Frage ist, Prinzip oder Wille, was ist denn überhaupt ein Prinzip? Also ein Prinzip ist ein Grundsatz für Handeln und Verhalten. Oder eine allgemeingültige Regel, etwas, wo es Ursache und Wirkung gibt. Und Prinzipien, es gibt gute Prinzipien, es gibt ethische Prinzipien, also die von Immanuel Kant, der kategorische Imperativ, dieses Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Das kann man als Richtschnur, als Leit Gedanke fürs eigene Leben nehmen. Da muss man nicht großartig rum nachfragen, sondern das ist eine Regel, ein Prinzip, das macht man fertig. Es gibt auch gute biblische Prinzipien, die 10 Gebote, nehmen wir das 4. davon. Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst und es dir wohlergeht. Also sogar ein Prinzip mit einem, also wird die Ursache und Wirkung, wird sogar eine Wirkung, wir sagen dazu Verheißung, wird beschrieben. Also man sagt, mach dies, dann folgt das. Ursache, Wirkung. Und es gibt sicher gute Prinzipien. Aber im Vaterunser geht es nicht um Gottes Prinzipien, sondern um seinen Willen. Es ist gut, nach guten Prinzipien zu leben, keine Frage. Dennoch meine ich, dass darin eine Gefahr besteht, wenn die Prinzipien losgelöst vom Autor oder auch vom Kontext gesehen werden. Und ich weiß nicht, ob diese kuriose Geschichte überhaupt stimmt, aber sie ist einfach ein zu anschauliches Beispiel, um dies zu verdeutlichen. Ich meine die Geschichte von dem jungen Mann, der am Sabbat eine Tür vor sich her trug. Auf die Frage, warum er dies mache, entgegnet er: Es ist mir nicht erlaubt, heute mehr als 500 Schritte vor meine Tür zu tun. Daher trägt er sie. Formal juristisch okay, inhaltlich völliger Bullshit. Also Blödsinn, wollte ich sagen. Das gute Prinzip, die gute Regel, hat sich von seiner eigentlichen Zielrichtung, vom eigentlichen Sinn gelöst, entfernt oder sogar umgekehrt. Es bleibt ein hohler Schein. Ich frage mich, könnt ihr euch auch selber fragen, aber ich frage mich mal, wo halte ich christliche Prinzipien ein, die sich von der eigentlichen Zielrichtung gelöst und entfernt haben? Aber wenn es dann um den Willen geht und nicht ums Prinzip, dann ist ja die Frage, was ist denn überhaupt Gottes Wille? Und da kann man sagen, es gibt so einen allgemeinen Wille, der in der Bibel nachzulesen ist. Da gibt es viele Stellen, an denen Gott sagt, ich will. Und ich nenne euch mal 3 zentrale Punkte. Der erste ist, er will unsere Existenz. Er sagt ein Ja zu uns. Aus Offenbarung, nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Sein Wille, dass wir da sind, dass du da bist, dass ich da bin. Also schon mal ein Zuspruch, also nicht passiert, sondern das ist sein Wille. Tut gut, mit so einem Zuspruch schon mal zu leben. Dann will er als zweites unsere Rettung. Gott, der Heiland, will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Hauptzielrichtung von ihm. Dann geht es um Rettung. Gott hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Steht im 2. Petrus. Und er will unsere Heiligung. Mal gleich sortieren, was Heiligung bedeutet. Aber ich lese erstmal die Stelle. Gott will, dass ihr heilig seid, dass ihm euer ganzes Leben gehört. Muss ich jetzt erst einen Schluck nehmen, bevor ich euch das erzähle. Was heißt denn hier heilig? Dass ihm unser ganzes Leben gehört. Und das ist aber ungleich Frömmelei. Also, ich frage mich eh, warum wir Christen so oft in der sogenannten bürgerlichen Mitte zu Hause sind. Brav, bieder, Obrigkeitsgehorsam. Das war die andere Folie. Ja, genau. Ja, bürgerliche Mitte, brav, bieder, Obrigkeitsgehorsam. Wenn ich mir Jesus anschaue, dann war er genau das nicht. Er war weder brav, er war weder bieder, er war weder noch obrigkeitshörig. Er hat sich mit den Etablierten der Gesellschaft angelegt, sich für die sogenannten sozial Schwachen eingesetzt. Und jetzt kommt Hagen Räther, wobei ich hier Hagen Räther zitieren möchte. Das ist ein Satz, über den würde ich gern mit euch reden, aber das gibt das Format nicht her. Also ich sage jetzt was und ihr müsst es hören und dann arbeitet es vielleicht in euch und ihr denkt, würde ich auch was zu sagen. Können wir ja nachher ansprechen, wenn ihr wollt. Hagen Räther, Kabarettist, sagt, sozial Schwache sind nicht sozial, sondern ökonomisch schwach. Meiner Erfahrung nach sind viel eher die ökonomisch Starken sozial schwach. Nochmal. Sozial Schwache sind nicht sozial, sondern ökonomisch, also wirtschaftlich schwach. Meiner Erfahrung nach sind viel eher die ökonomisch Starken die sozial Schwachen. Natürlich kenne ich auch ökonomisch Schwache, die ich auch tatsächlich als sozial schwach bezeichnen würde, und genau andersrum. Darüber würde ich gern bei einem Kaffee oder so mal reden. Das mal zum Mitgeben. Zum Thema heilig, was denn heilig überhaupt bedeutet. Heilig heißt, dass unser Leben Gott gehört. Es gibt den letzten Willen. Bei der Testamenteröffnung sorgt das Vorlesen des letzten Willens manchmal für Überraschungen, obwohl man davor doch so sicher wusste, was der andere will und was ihm wichtig ist. Diesen Willen, den wir bislang hatten, der ist in der Bibel beschrieben. Da äußert sich Gott klar, was er will. Unsere Existenz, unsere Rettung, unsere Heiligung. Und dann gibt es aber noch was darüber hinaus, nämlich das, was Gott individuell von uns möchte. Und da steht ein Fragezeichen. Warum steht da ein Fragezeichen? Weil es da nämlich keine 0815-Antwort gibt und schon gar nicht von mir an dieser Stelle. Weil Gottes Willen für mein Leben und für dein Leben erfahren wir, wenn wir mit ihm in Austausch gehen, in eine Beziehung. Das werde ich erfahren, wenn ich ihn frage und wenn ich mich leiten lasse durch seinen Heiligen Geist. In der Bewegung wird erst die Richtung klar. Also wenn ihr dort mit eurem Google Maps oder eurem Routenplaner steht und sagt, ihr habt so ein Ziel und ihr habt euren Standpunkt, bewegt sich nichts. Erst wenn ihr euch bewegt, wenn ihr loslauft, merkt ihr, aha, euer Standpunkt, der geht ja in die richtige oder in die falsche Richtung. Also in der Bewegung deswegen ruhig, mutig loslaufen und in Kontakt mit Gott bleiben. Und ich bin mir sicher, dass er korrigiert, dass er mit euch redet. Akustisch würde ich mir wünschen, aber es ist doch in der Regel durch Impulse, durch geänderte Umstände, dass Türen auf und zu gehen oder dass du so ein Bauchgefühl hast und eine Sicherheit darüber kriegst. Das ist was, wo Gott in Kommunikation mit uns geht. Und das ist auch der Punkt, wo mich christlicher Glaube begeistert, weil christlicher Glaube kein Folgen von Prinzipien ist. Nichts, wo wir sagen, jetzt lesen wir eine Bibel, so und so muss es sein und dann machen wir das. Das könntest du nämlich wunderbar machen, ohne mit diesem Gott in Kontakt zu treten. Lebendig wird es, wenn wir fragen, und Herr, was ist heute, was ist diese Woche dran? Wie siehst du das? Da gibt es natürlich Sachen, die ich anhand von seinen Prinzipien einordnen kann. Aber das wünsche ich mir und das wünsche ich euch, dass wir das mehr erleben in unserem Leben, dass Gott in unser Leben reinspricht. Austausch und Kommunikation, Fragen und Antworten erwarten. Jemand sagte, wir müssen vom Zuhörer zum Hörer werden. Darin spiegelt sich eine Erwartung wider. Und das hat mit Aufmerksamkeit zu tun. Und daraus entsteht dann, wie schon gesagt, eine Beziehung. Und das ist das, was mich begeistert am christlichen Glauben. Eben Leben mit dem Gott in einer Beziehung. Letzte Folie nochmal für euch, die lasse ich auch dann stehen. So das Lobpreisteam, ihr müsst euch nicht wundern, wenn die erst ein bisschen später hochkommen. Wir gehen jetzt die letzte Folie nochmal durch und dann gebe ich euch so eine Minute ungefähr, dass ihr darüber nochmal nachdenkt, über euer Leben. Dass ja nicht darum geht, dass ihr jetzt das heute hört und Ja oder Nein sagt und sagt, stimme ich mit überein, sondern die Frage ist, wo dockt es an eurem Leben an? Das erste war das Thema Dein, also im Prinzip ging es nur um die drei Worte, über Dein, über Reich und über Wille. Dein, die Frage unserer kulturellen Prägung, ob wir die überwinden wollen, welche Möglichkeiten es gibt, da was einzuüben, dass wir unser in der Regel großes Ego mal unterordnen oder einordnen, das in einem guten Sinn, dass wir auch nicht in das andere Extrem fallen und total unterwürfig werden, aber dann ein gutes Maß finden. Das ist die Frage, wo kann ich in meinem Leben so eine Übung finden, wo ich sage, ja, ich ordne mich da mal ein und ich bringe mein großes Ego mal in eine Gemeinschaft rein oder ich lasse mir mal was sagen. Ja. Überleg, wo das eine Übung für dich sein kann. Zum Thema Reich, Frage an dich, wo und wie trage ich bei, dass sich das Reich Gottes ausbreitet? Wo breitet sich in deinem Umfeld Gerechtigkeit, Friede und Freude aus? Was kannst du dazu beitragen? Und beim Wille, das war das Letzte, was ich jetzt ausgeführt hatte, hat Jesus gesagt, denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Er hat nicht gesagt, er ist ein Mitglied in meinem Club. Er hat eine Familienbeziehung angesprochen. Wir sind dann Bruder, Schwester, also wir gehören quasi familiär, wir sind Kinder Gottes, sagen wir ja die ganze Zeit, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind nicht Anhänger von einer Ideologie, sondern wir haben eine direkte Beziehung. Und da ist die Frage, wie kann ich, an welchen Stellen kann ich das in meinem Leben wieder stärker spüren, was kann ich tun, dass ich Gott wieder stärker zunächst mal wahrnehme und bereit bin, damit rechne, dass er mit mir redet. Wo kann es sein? Mit den Fragen lasse ich euch eine Minute und dann gehen wir in den Lobpreis. Amen.